Amen, Amen. Was für einen guten Morgen wir schon gehabt haben. Lobe den Herrn, meine Seele. Was für eine gute Song. Der hat mir richtig gefallen, so schön. Ja, die Kinder dürfen jetzt in ihren Gottesdienst. Giselle, auch du. Hopp, hopp. Komm. Giselle. Komm, geh zu Mama. Ah, there we go. Manchmal braucht es einen Freund, dass man in das Kinderprogramm geht. Super. Schön, es freut mich, wieder das Wort mit euch teilen zu dürfen. Genau, ich möchte zum Anfang noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in deiner Gegenwart. Mit deinem Geist, danke Jesus, dass du mitten unter uns bist. Danke für dein Wort, das du uns weitergeben möchtest heute Morgen. Brauche mich, dass dein Wort verkündet wird. Heiliger Geist, sprich du mich, dass deine Worte kommen und nicht meine Worte. Danke, dass du meine Stärke bist in meiner Schwachheit. Danke für das, was du uns heute aufs Herz legen möchtest. Amen. Ich habe heute nicht viel auf der Folie. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen. Habe die Predigt am Freitag und Samstag vorbereitet. Aber wir befinden uns in Matthäus 5. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann findet ihr die meisten Stellen, von denen ich heute reden werde, in Matthäus 5. Wir werden weitermachen mit der Bergpredigt. Wir hatten ja im Mai, war das glaube ich schon, das letzte Mal, wo ich predigte, angefangen mit der Bergpredigt. Ich möchte nochmals ein bisschen Kontext geben, weil es ja doch ein bisschen her ist und nicht alle dabei gewesen waren wahrscheinlich. Die Bergpredigt ist eine der größten Predigten, die wir von Jesus haben, die aufgezeichnet wurde. Jesus verkündigte die Bergpredigt, nachdem er seinen Missionsauftrag angefangen hatte. Jesus wurde getauft von Johannes, hat den Heiligen Geist empfangen, ist dann in die Wüste gegangen und getestet worden. Und als er aus der Wüste kam, hat er angefangen, das Königreich des Himmels, Gottes Königreich, zu verkündigen. Und da befinden wir uns jetzt in dieser Zeit, wo Jesus die frohe Botschaft verkündigt vom Königreich Gottes. Auch ein kleiner Kontext, das Königreich Gottes zu der anderen Predigtserie, die wir gehabt haben, Himmel und Erde, wieder vereint. Wir Menschen wurden ja von Gott geschaffen, um Beziehung mit ihm zu haben im Garten Eden. Und dann kam die Sünde und die Menschen wurden getrennt und diese zwei Reiche wurden getrennt. Und Gott von Anfang an wollte Himmel und Erde wieder vereinen. Er wollte die Menschen wieder mit sich vereinen. Und das ist das, was Jesus davon spricht, wenn er spricht, das Königreich des Himmels, Gottes Königreich ist nahe. Dann gehen wir zur Bergpredigt. Die Bergpredigt, wie wir schon gehört haben, ist in drei Teile aufgeteilt. Wir haben die Einleitung, den Hauptteil und schlussendlich die Aufforderung, der Schluss. Das letzte Mal haben wir uns die Einleitung angeschaut, die Seligpreisungen, Salz und Licht. Und heute werden wir uns dem Hauptteil widmen. Wir werden die Tora, Propheten, was auch das Gesetz ist, anschauen und vielleicht religiöse Praktiken, aber wir schauen, wie weit wir kommen. Genau. Da ist so viel in dieser Bergpredigt. Zuerst habe ich gedacht, ich mache sicher zwei Teile, aber es ist einfach so viel Wahrheit da drin, die Jesus uns verkündigen möchte in seiner Predigt über das Königreich. Wir befinden uns jetzt im Matthäusbrief 5 und 17, Vers 17 bis 48, da spricht Jesus über die Tora und Propheten. Ich möchte den ersten Vers lesen, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz des Alten Testaments aufzulösen. Er ist nicht gekommen, um aufzulösen, was die Propheten prophezeit und gesagt haben. Er ist gekommen, um das zu erfüllen. Aber was bedeutet denn das? Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen? Die Frage ist, was war das Ziel des Gesetzes? Warum hat Gott den Israeliten das Gesetz gegeben? Das Gesetz war den Israeliten gegeben, weil Gottes Ziel war, dass wir Menschen in Liebe miteinander, in heilen Beziehungen miteinander leben können und in einer heilen Beziehung mit unserem Vater im Himmel, mit Gott selbst. Das Gesetz war eine Richtlinie, wie wir gesunde Beziehungen haben können untereinander und mit unserem Vater im Himmel. Es war auch da, um aufzuzeigen, dass wir diesem Standard aus unserer eigenen Kraft nicht gerecht werden können, dass wir Jesus, dass wir Gott, dass wir Hilfe brauchen. Wenn Jesus nun sagt, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, dann sagt er auf die eine Art, dass er gekommen ist, zum Erfüllen, was die Propheten gesagt haben, dass wir Hilfe bekommen werden, dass wir wieder vereint werden durch Jesus. Was er am Kreuz getan hat, ist, dass er uns befähigt, dass wir nach Gottes Willen, nach seinem Standard leben können. Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu erfüllen, was prophezeit wurde, damit wir nach Gottes Standard leben können, wie es Gott von Anfang an gedacht hatte, wenn er uns erschaffen hat im Garten Eden. Aber das andere, was er auch sagt, ist, dass das Gesetz nur ein kleiner Abdruck ist von dem Herzen Gottes. Was gesagt wurde, du sollst nicht und was du tun sollst und was du nicht tun sollst, das war ein Maßstab, eine Richtlinie, die uns helfen sollte, Gottes Herz ähnlicher zu werden, nach dem Willen Gottes zu leben. Aber es konnte nie die ganze Fülle und die ganze Liebe und das ganze Ideal, den ganzen Standard, den Gott für uns hat, festhalten. Das war unmöglich. Es war auch gegeben im Sinne, wie viel die Menschen wirklich tragen konnten. Ich sagte auch, wegen deinem steinernen Herz habe ich dir diese Regel so gegeben, weil die Menschen eigentlich gar nicht mehr verkraften konnten. Und ich denke, das sehen wir manchmal auch, wenn wir probieren, unsere Kinder zu erziehen. Wir sagen nicht gerade, wie das Leben aussehen sollte, wenn man erwachsen ist. Man geht Schritt für Schritt einen Weg mit den Kindern. Und so ist es auch mit Gott. Es war ein erster Abdruck eigentlich von seinem Herzen, wie er möchte, dass wir leben. Aber Jesus geht dann noch viel tiefer und er zeigt uns Beispiele. Und ich habe mir überlegt, was für ein Beispiel könnte ich brauchen, das uns vielleicht auch hilft zu verstehen, was es heißt mit diesen Gesetzen. Und was Jesus sagt, wenn er sagt, er ist gekommen, um es zu erfüllen und einen höheren Standard für uns zu setzen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich meiner Tochter Giselle sage, sie liebt es, sich anzuziehen und sie hat wahrscheinlich 3, 4, 5, wenn nicht 10 Outfit-Changes, sie wechselt ihre Kleider 10 Mal am Tag. Immer wieder etwas Neues, sie liebt es, sich schön anzuziehen und ihre Kreativität in diesem Sinne auszuleben, aber vielmals sind dann die Kleider im ganzen Zimmer am Boden überall verteilt. Und wenn ich ihr sage, Giselle, geh und lege deine Kleider wieder in den Schrank, dann gibt es 3 Möglichkeiten, wie sie reagieren kann, vielleicht auch mehr, aber das sind die 3, die mir in den Sinn gekommen sind. Sie kann mir nicht gehorchen, mich ignorieren, ob jetzt das aus Unlust oder einfach, weil sie abgelenkt ist. Der zweite Gedanke ist, dass sie ins Zimmer geht, sie räumt die Kleider in den Schrank und ist fertig, obwohl da vielleicht noch ein Riesenpuff mit den Spielsachen im Zimmer ist, aber sie, Daddy hat ja nur gesagt, räum die Kleider in den Schrank. Oder die dritte Variante ist, dass sie mein Herz versteht, dass ich gerne ein aufgeräumtes Zimmer habe und schlussendlich, dass ich mir wünsche, dass ihr Zimmer aufgeräumt ist. Und sie geht in ihr Zimmer, fängt an, ihre Kleider aufzuräumen und dann sieht die Spielsachen, da ist noch ein Puff, da räume ich die Spielsachen weg und sie räumt das ganze Zimmer auf. Und glücklicherweise passiert das auch ab und zu. Sie hat da einen sehr guten Schweizer Standard, sage ich mal. Sie liebt es, aufzuräumen. Aber ich denke, das zeigt ein bisschen, wie wir uns das vorstellen können. Machen wir nur, was das Gesetz sagt, Oder sehen wir, was der Vater wirklich gemeint hatte, wenn er uns das Gesetz gegeben hat? Sehen wir das Herz dahinter? Denn da ist noch so viel mehr dahinter als nur das, was wir auf Schwarz-Weiß haben. Das erste Beispiel, wir werden nicht alle Beispiele super im Detail anschauen, aber ich möchte einfach ein paar rausnehmen. Jesus nennt 6 Beispiele im 5. Matthäus-Kapitel, die er durchgeht. Und das sind Themen Wut, Lust, Ehebrechen, Wahrheit, Vergeltung und Liebe deinen Feind. Den ersten, den ich anschauen möchte, ist Wut, Zorn. In Matthäus 5, 21 bis 22 steht: Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wir sehen hier, dass Jesus vom Morden hinübergeht, du sollst nicht zornig sein. Was für ein Unterschied. Es ist eine Riesenspannweite. Und mir ist auch der Gedanke gekommen, es zeigt ein bisschen, was der kulturelle Kontext war dazumals. Wie oft da wahrscheinlich gemordet wurde, dass das der Standard war und nicht, du sollst nicht streiten. Aber Jesus sagt, sei nicht zornig. Denn wenn wir zornig sind, dann haben wir eigentlich schon in unserem Herz gesündigt und nicht, sind dem Standard von Gott nicht gerecht geworden. Weil was ist das Ziel des Gesetzes? Dass wir Menschen in Liebe miteinander leben, so wie Gott es gedacht hat. Dass wir in Liebe miteinander umgehen, mit der Liebe, die Gott für uns hat. Und er sagt auch, die Konsequenzen, die er nennt, werden harscher und harscher. Das eine ist zornig sein, aber dann, wenn du ihm sagst, Schwachkopf, dann ist die Konsequenz höher. Und ich denke, es geht darum, wenn wir wütend sind, dann stellen wir uns oft über andere Menschen. Wir denken, dass wir etwas Besseres sind. Oder wir beurteilen Gottes Schöpfung negativ. Wenn wir wütend auf einen Mensch sind und sagen, du Dummkopf, dann sagen wir, etwas ist dumm, das Gott geschaffen hat. Und Gott hat gesagt, ich habe dich in meinem Bild geschaffen. Und du bist gut. Und da stellen wir uns gegen Gottes Wort. Und ich denke, darum ist auch die Konsequenz höher da. Es geht darum, nicht nur nicht zu morden, es geht darum, dass wir Menschen sehen als Gottes Ebenbild, so wie wir geschaffen sind, als Gottes Ebenbilder. Ich denke, die andere Gefahr ist auch, wenn wir nur bei dem Gesetz gehen, schwarz und weiß, dann kann man schnell auch stolz werden. Und das sieht man auch bei den Pharisäern. Sie hatten das Gefühl, sie hatten ja das Gesetz zum großen Teil eingehalten. Ich habe noch nie gemordet. Tick. Und dann kann man stolz werden und vergessen, was eigentlich dahinter ist. Es geht nicht darum, nur die Tickbox abzuhäkeln, was Gott uns aufgetragen hat. Es geht darum, seinem Herzen ähnlicher zu werden, zu erkennen, was er möchte. Und wir sehen in diesen Beispielen, geht es immer wieder darum. Es geht darum, dass wir das Herz Gottes erkennen und die Liebe untereinander und die Liebe, die Gott für uns hat. Und gerade auch mit diesem Beispiel zeigt es sehr stark, wie wichtig es für Gott ist, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Er hat Jesus gesandt, dass wir in Liebe miteinander leben können und wieder vereint mit unserem Vater im Himmel. Und wenn wir weiterlesen, unter dieser Aussage im Vers 23, 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und opfere deine Gabe. Gott, ist es so wichtig, dass wir in Liebe miteinander leben und umgehen, dass er unseren Opfer, unseren Lobpreis nicht will. wenn wir Unreinheit in unserem Herzen haben, zwischen unseren Brüdern und Schwestern. Er möchte das Ziel, wie können wir Gott loben und ehren für seine Liebe, wenn wir keine Liebe in unserem Herzen haben, für unsere Mitmenschen oder wenn wir da einen Fleck in unserem Herzen haben. Gott möchte das nicht, er möchte, dass wir bereinigen. Und er sagt auch, wenn ihr mich liebt, dann befolgt ihr. Oder ihr zeigt mir, dass ihr mich liebt, indem ihr meine Gesetze befolgt. Gott ist es so wichtig, dass er möchte, dass wir unsere Streitigkeiten bereinigen miteinander, bevor wir zusammenkommen und ihn anpreisen. Und ich glaube auch, da liegt so viel Kraft als eine Kirche, als eine Gemeinde, wenn wir in Einheit zusammenleben, wenn wir unsere Streitigkeiten bereinigen. Und es geht auch darum, wo habe ich das? Egal, ich habe es mir schön hingeschrieben, aber ich kann es nicht finden. Aber es geht darum, dass wir es bereinigen in guter Kommunikation. Es geht nicht einfach darum, dass wir vergeben. Ja, jetzt weiß ich, warum ich bin gekommen, aber das ist egal, wir können das hier reinbringen. Zorn um Vergebung, es geht darum, dass wir vergeben und bereinigen unsere Beziehungen und auch ansprechen, wenn uns etwas anstößt. Dass wir es nicht einfach unter den Tisch tun, sondern, hey Hennes, das hat mich aufgeregt. Dass wir dieser Aufregung, diesem Frust keinen Raum geben, aber dass wir es besprechen in Liebe. Ich denke, da ist so viel Kraft, wenn wir in Liebe Sachen aufdecken und in Liebe miteinander kommunizieren und vorwärts gehen. Authentisch und treu miteinander. Ich denke, unser Lobpreis wird zu einer neuen Höhe gehen, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Der andere Punkt, das nächste Beispiel. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist im Vers 27. Und da geht es auch wieder, vor allem für uns, da sind die Männer angesprochen und das ist meistens ein Problem, wo die Männer haben. Aber schlussendlich geht es darum, dass wir nicht nach Frauen Lust haben, dass wir nicht die Frauen zu einem Objekt machen, dass wir nicht Gottes Ebenbild, seine Schöpfung zu einem Lustobjekt machen. Es geht darum, dass wir nicht nur nicht Ehe brechen, es geht darum, dass wir, vor allem jetzt wir Männer, dass wir die Frauen sehen als Töchter Gottes, als unsere Schwester, die er wunderbar geschaffen hat. Und nicht ein Objekt, das uns dient, sondern als seine Töchter, unsere Schwestern. Und dass wir das Gold und die Güte und die Schönheit, die Gott in sie hineingelegt hat, dass wir ihnen so begegnen, jeden Tag. Es geht nicht darum, nicht nur Ehe zu brechen, es geht darum, reine Augen zu haben, ein reines Herzen. Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, nach seinem Ebenbild. Ihr seht, es geht immer um das Gleiche. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Siehe den Menschen als das Ebenbild Gottes. Ob der Mensch erkannt hat, ob er ein Ebenbild Gottes ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Und wenn jemand das noch nicht erkannt hat, dann hoffen wir, dass dieser Mensch das erkennen dürfte. Darf, aber er ist trotzdem eine Schöpfung Gottes, geschaffen in seinem Ebenbild. Dann möchte ich noch ein paar andere Sachen anschauen. Und da geht es ein bisschen in eine andere Richtung, immer noch sehr ähnlich. Und ich denke, was auch die Gefahr ist, wenn wir das Gesetz schwarz-weiß nehmen. Und das ist auch viel passiert in der Kirchengeschichte, dass Sachen falsch verstanden werden, dass Sachen aus dem Kontext genommen werden. Und gerade auch mit diesem Vers ist es oftmals, dass es nicht so klar ist, was da gemeint ist und dass es falsch angewendet wird. In Matthäus 5, 39 steht, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Was heißt das, dass wir uns verprügeln lassen sollen, wenn uns jemand gewalttätig ist? Nein, das heißt es nicht. Könnte man es so verstehen? Definitiv. In der jüdischen Zeit, in der jüdischen Kultur und in der damaligen Zeit, das Schlagen auf die linke Seite, das machst du mit dem Handrücken, wenn jemand vor dir steht. Und die Handrücken, ja. Das ist nicht ein Zeichen der Gewalt. Es ist ein Zeichen der Erniedrigung. Dies wurde angewendet von Herren gegen Sklaven, Männer gegen Frauen, Reiche gegen Arme. Es hat nichts mit Gewalt zu tun. Es ist eine Demütigung. Du bist nichts wert. Ich schätze dich nicht. Ich bin mehr wert als du. Es ist ein Angriff an deine Identität. Und wenn Jesus sagt, halte deine andere Wange hin, dann forderst du auf, dass er mit offener Hand auf die rechte Seite schlägt. Was dann angesehen wird als ein Gewaltakt, als ein Streit zwischen Gleichgesinnten, Gleichgestellten. Und es wurde auch im Gesetz weniger harsch bestraft als die Ohrfeige mit dem Handrücken. Das heißt, wenn du deine andere Wange hinhältst, sagst du nicht, du darfst mich verprügeln und ich stelle mich Gewalt und ich weiche dem nicht aus. Nein, du sagst damit, du kannst mir meine Identität nicht nehmen. Ich stelle mich dir nicht unter. Ich bin gleichgestellt. Ich bin auch ein Bild Gottes. Es geht auch wieder darum, wo vorhin die Aufforderung war, dass wir Menschen in Gottes Ebenbild sehen, heißt es hier aber auch, dass wir in Liebe aufstehen für Gerechtigkeit und Wahrheit. Und du sagst damit, ich bin gleichgestellt wie du, aber ich reagiere nicht mit Gewalt. In Liebe stehe ich auf für die Gerechtigkeit und meine Identität. Was für eine Aussage. Das andere auch, ähnlicher Kontext. In Matthäus 5,41, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Die Israeliten, die Juden, waren unterdrückt von den Römern. Und wenn die Römer umherzogen, dann mussten die Menschen eine Meile mit ihnen gehen und helfen zu tragen. Das war ein Gesetz der Unterdrückung. Und Jesus sagt auch, wenn dich jemand zwingt, also wenn dich ein Römer zwingt, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Was passiert da? Du änderst eine Situation der Unterdrückung in eine Situation der Großzügigkeit. Ohne Gewalt stehst du auf für Gerechtigkeit. Weißt du was? Ich bin nicht weniger wert als du. Ich gehe gerne mit dir. Du zwingst mich nicht, eine Meile mit dir zu gehen. Ich suche es aus, sogar zwei Meilen mit dir zu gehen. Weil ich in Liebe handeln möchte und weil ich das gerne mache. Du endest eine Situation der Unterdrückung durch Liebe und Großzügigkeit in eine Situation der Barmherzigkeit. Was für eine starke Aussage das sein musste, gerade auch für die Römer. Die Römer, die ja eigentlich die Juden unterdrückt hatten. Das heißt, Jesus fordert uns auf, aufzustehen für unsere Identität in Liebe, für Gerechtigkeit. Er sagt nicht, lasst euch einfach überrennen und lasst Gewalt zu. Nein, steht auf in Liebe, im Bewusstsein der Identität, die ihr habt. Und das ist, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, den neuen Standard zu zeigen. Er erstens befähigt uns, durch was er am Kreuz getan hat, dass wir den Heiligen Geist haben, der in uns wirkt, dass wir in dieser Liebe wandeln können und immer mehr auch dieses Herz vom Vater im Himmel erkennen dürfen und in dieser Liebe wandeln. Es geht nicht darum, die Boxen abzuhäkeln, das darf ich nicht. Es geht darum, das Herz unseres Vaters zu erkennen. Und was er gemeint hat, wenn er uns das Gesetz gegeben hatte, was war sein Herzschlag dahinter? Und auch in der ganzen Bibel, die Frage ist immer, was ist das Herz dahinter? Und das Ziel von Anfang an, wo die Menschen von Gott getrennt wurden im Garten Eden, war, dass die Menschen wieder vereint werden können. Diese Geschichte spielt sich durch die ganze Bibel hindurch, dass wir in gesunden Beziehungen miteinander leben können, in einer geheiligten Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Das ist das Ziel. Und dafür ist Jesus gekommen. Und ich möchte die Band bitten. Genau, und in diesen Beispielen geht Jesus einfach darauf ein, dass da so viel mehr dahinter ist. Und der Kerngedanke ist, dass wir in Liebe vorwärts gehen. Denn er hat uns befähigt am Kreuz. Das haben wir ja auch schon gehört, vor allem an Ostern auch wieder. Wir haben den Heiligen Geist in uns, dass wir in Liebe miteinander leben können und immer mehr sein Herz spüren, erfahren und diese Liebe weitergeben dürfen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann werden wir zusammen ins Abendmahl steigen. Amen.